NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Januar 1932. Der Geburtstag des italienischen Schriftstellers Umberto Eco.
Vielleicht gibt es am Ende nur eins zu tun, wenn man die Menschen liebt. Sie über die Wahrheit zum Lachen bringen. Die Wahrheit zum Lachen bringen.
Ein Satz versteckt am Ende eines Romans von über 600 Seiten.
Es kommt darauf an, die Wahrheit zum Lachen zu bringen.
Burkhard Kröber hat diesen Roman als einer der ersten in Deutschland gelesen.
Ein sehr komplexer Gedanke. Wie kann man die Wahrheit zum Lachen bringen?
Der Mann, der den Satz einst schrieb, hat gerne gelacht.
Er konnte lachen und er konnte vor allen Dingen spielen. Er war ein Spieler.
Spieler, Wissenschaftler, Philosoph, Sprachforscher, Essayist und plötzlich, ab 1980, auch Schriftsteller.
Il nome della Rosa.
Ein neues Spiel konnte beginnen. Ein italienisches Manuskript wird verschiedenen deutschen Verlagen angeboten. Viele winken ab.
Weil sie es nicht so toll fanden oder zu schwierig?
Es ist ja auch kompliziert. Der Autor gibt vor, die Abschrift einer mittelalterlichen Quelle entdeckt zu haben.
Die italienische Fassung einer obskuren, neugotisch-französischen Version einer im 17. Jahrhundert gedruckten Ausgabe eines im 14. Jahrhundert von einem deutschen Mönch auf Lateinisch verfassten Textes.
Ich war damals Lektor beim Hansa Verlag und ich war zuständig für Sachbücher, nicht für Belletristik. Und eines Tages brachte mir mein damaliger Kollege so ein großes, nicht gebundenes Buch, die Fahnen eines italienischen Romans, und sagte, das musst du mal lesen und uns dann sagen, ob das was taugt.
Burkhard Kröber hatte noch keine Ahnung, dass dies sein Leben verändern würde.
Da ich der Einzige im Hause war, der Italienisch lesen konnte, las ich dann die Fahnen von Der Name der Rose.
Ein Manuskript von einem völlig unbekannten Autor.
Wer ist das? Umberto Eco, never heard.
Kennern der Semiotik war er durchaus bereits ein Begriff. Aber wer weiß schon, was Semiotik ist?
Im Hauptberuf war er Theoretiker, ursprünglich Philosoph, so hat er sich immer definiert.
Die Theorie der Zeichen, die Semiotik, sein Spezialgebiet. Und war dieses Manuskript nicht voller rätselhafter Zeichen, voller literarischer Zitate?
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
Es gibt vor, eine Art Tatsachenbericht zu sein, aufgeschrieben von einem Mönch namens Azzon von Melk.
Es war ein klarer, spätherbstlicher Morgen gegen Ende November.
November 1327. An der Seite seines Ziehvaters und Lehrers, eines Franziskanermönches namens William von Baskerville, geht es hinauf in die Berge.
Als wir den steilen Pfad erklommen, sah ich zum ersten Mal die Abtei.
Ein Mönch ist ums Leben gekommen, unter rätselhaften Umständen. William von Baskerville wird versuchen, den Fall zu lösen.
Der aufklärerische Franziskanermönch William von Baskerville, ja gut, den kann man natürlich jetzt als eine Art Sherlock Holmes interpretieren, mit seinem Adlatus Watson, Azzon, war auch so gemeint.
Ein Sherlock Holmes Klosterkrimi? Wenn es so einfach wäre. Die über 600 Seiten wimmeln von literarischen Anspielungen.
Da ist ein Geheimnis drin.
Ein intellektuelles Spiel, kompliziert verwoben, durchdrungen von einem ungeheuren Wissen über Philosophie, Literatur und Denkweise der Zeit. Der Autor musste ein Experte sein. Und der Lektor Burkhard Kröber fasst einen Entschluss.
Also da müssen wir uns unbedingt drum kümmern. Das wäre, wenn wir das kriegen, bei Hansa, das wäre ein Renner. Und dann hat natürlich nicht jeder gleich mehr geglaubt.
Denn bei diesem Spiel geht es auch um Geld. Ein Verlag muss Geld verdienen. Wer liest so ein Buch? Wer kauft so etwas?
Und darum hatten auch alle ein bisschen gezögert, ob sie den doch nicht ganz billigen Einkaufspreis überhaupt auf den Tisch legen sollten.
Okay, wahrscheinlich wird es nicht das ganz große Geschäft. Aber der Hansa Verlag kauft. Und der Sachbuchlektor Burkhard Kröber fragt seinen Chef, ob er in diesem Fall selbst übersetzen darf. Vom Italienischen ins Deutsche.
Machen Sie es halt. Und ich, wie einen Sprung ins kalte Wasser, habe dann angefangen, das zu übersetzen.
Mein lieber Azzon, schon während unserer ganzen Reise lehre ich dich, die Zeichen zu lesen, mit denen die Welt zu uns spricht, wie ein großes Buch.
Ja, also ich die ersten paar Monate an der Übersetzung gesessen hatte. Da hat er dann sich gemeldet, er möchte gerne den Übersetzer mal kennenlernen, ob das eine Möglichkeit gäbe.
Sommer 1981.
Das war Sonntagvormittag, so habe ich es in Erinnerung.
Eine Autofahrt von Rimini rauf in die Berge.
Auf kleinen, verschlängelten Straßen fährt man da ungefähr eine Stunde.
Oberhalb eines winzigen Ortes ein altes, verlassenes Kloster.
Und dieses alte Gemäuer war auch weitgehend leer.
In einem Trakt des Gebäudes ein Mann, damals knapp 50 Jahre alt, untersetzt, Bart, Brille, Zigarette im Mund, umgeben von Büchern. Der Unbekannte, Umberto Eco.
Er hat einen Teil davon sich ausbauen lassen, da wohnten die drin in den Ferien. Aber andere Räumlichkeiten waren noch völlig roh. Zum Teil hatte er sie benutzt, um da auch noch wieder Bücher zu lagern.
Bücher über Bücher, gutes Essen und eine gemütliche Küche.
Und in der Küche, das war halt so wie so eine italienische bäuerliche Küche, wenn Sie so wollen.
Dort sitzen sie sich gegenüber, der Autor und sein Übersetzer. Und in der Mitte ein Aufnahmegerät. Burkhard Kröber hat es mitgebracht.
Quando ha cominciata questa vita come idea? Wann haben Sie zum ersten Mal die Idee gefasst, einen Roman zu schreiben? Approssimativamente.
L'idea è cominciata durante il caso Moro.
Angefangen hat die Sache eigentlich während der Affäre Moro hier in Italien.
Der italienische Politiker Aldo Moro war 1978 von den Roten Brigaden entführt und ermordet worden. Die genauen Umstände dieser Tat ungeklärt.
Als Intellektuelle in Italien befanden wir uns in einer totalen Ohnmacht. Als ich spürte, dass ich als Theoretiker nichts mehr zu sagen hatte, beschloss ich, lieber selbst eine geheimnisvolle Geschichte zu erzählen.
Hatte der Mord in einer Benediktinerabtei des 14. Jahrhunderts etwas mit der aktuellen politischen Lage zu tun? Im Herbst 1982 erscheint Der Name der Rose in Deutschland. Die Kritiken oft mäßig.
Naja, Bildungshuberei, überladen, ein Professorenroman, das war da so ein Stichwort. Ne?
Mit einer Auflage von 10.000 startet der Roman.
Die waren in 14 Tagen verkauft. Es musste sofort nachgedruckt werden. Es ging dann wie eine Rakete los.
Die 100.000er-Auflage ist schnell überschritten. Übersetzungen erscheinen jetzt auch in vielen anderen Ländern. Frankreich, England, USA.
Auch in Japan und in arabischen Ländern und überall.
Weltweit verkauft sich das Buch dieses Semiotik-Professors aus Italien. Warum?
Jeder hatte eine andere Antwort, aber alle hatten immer das Gefühl, das ist ein Roman, der trifft bei uns genau ins Herz unserer derzeitigen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Probleme.
Plötzlich ist das Mittelalter wieder aktuell und ein bislang nahezu unbekannter Professor, ein weltbekannter Schriftsteller, der auch Interviews geben muss.
Warum haben Sie angefangen zu schreiben, Herr Eco?
It happened when you feel that you have to piss.
Es passiert, wenn du das Gefühl hast, dass du pinkeln musst. Dann springst du auf und musst zur Toilette rennen. So ist es. Das ist eine Erklärung. Die andere ist, ich habe Jahre auf meinem Professorenstuhl gesessen. Ich habe etwa 50 wissenschaftliche Bücher geschrieben. Also ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo man beschließt, zum Beispiel nach Afrika zu gehen, um dort als Waffenhändler sein Glück zu machen. Oder du brennst mit der Prima Ballerina durch und lässt die Familie sitzen. Naja, oder du schreibst einen Roman.
1988 erscheint der nächste.
Il pendolo di Foucault.
I was struck by two images.
Ich war berührt von zwei Bildern. Das eine war das des Pendels, das ich im Alter von 20 Jahren in Paris gesehen habe.
Ein Pendel, das von der Decke eines Museums baumelt und mit dem die Erdrotation anschaulich gemacht werden kann. Ein physikalisches Experiment.
Und das andere war das Bild eines Jungen, der eine Trompete auf einem Friedhof spielt. Das war ein Ereignis, das mir wirklich passiert ist.
Ein Partisanenbegräbnis im Zweiten Weltkrieg. Und er, ein kleiner Junge, muss die Trompete blasen. Jetzt schiebt Eco einem seiner Helden dies Erlebnis unter.
Bevor er zum abschließenden C ansetzte, holte er tief Luft, damit er den Ton lange aushalten konnte. So lange, dass ihm Zeit genug blieb, die Sonne zu erreichen.
Umberto Eco, geboren 1932, heute vor 85 Jahren in der Stadt Alessandria, Piemont, mitten hinein ins faschistische Italien. Er wächst auf mit den Reden Mussolinis. Dann der Krieg, Gefahr von Bombenangriffen auf die Heimatstadt, Flucht in die Berge, Unterschlupf beim Großvater. Ein Antifaschist.
Bei dem hat er ganz viel gelernt. Er war Drucker und in der Druckerei gab es ganz viel zu lesen.
Der Großvater druckte wohl auch antifaschistische Pamphlete. Partisanen starben, der Krieg ging zu Ende. Der kleine Umberto auf dem Friedhof mit Trompete.
Okay, sagte ich. Der Roman beginnt mit dem Pendel und endet auf dem Friedhof. Fein. Was packe ich dazwischen? Das hat mich 8 Jahre gekostet.
Heraus kommt ein Roman, der als undruckbar gilt.
Er hatte ursprünglich 1200 Seiten und dann hat er ihn auf Wunsch seines eigenen italienischen Verlegers auf 800 gekürzt und sagt, mehr geht jetzt wirklich nicht.
Tempelritter, Kabbalisten, Rosenkreuzer, Gralsjäger und okkulte Verdrehungen. Die Helden, 3 Intellektuelle. Und die biografische Friedhofsszene am Ende.
Das ist, wenn Sie so wollen, eine große Satire auf das esoterische Denken.
Er ist der Spieler, der die Figuren und Motive verbindet und landet mit dem Foucault'schen Pendel wieder einen Bestseller. Umberto Eco ist jetzt aber nicht nur Lesern ein Begriff. Der Name der Rose ist verfilmt worden, mit Sean Connery als William von Baskerville.
Das ist es. Eine Geheimschrift aus astrologischen Zeichen mit Zitronensaft geschrieben.
So ganz glücklich soll Eco mit diesem Film nie gewesen sein.
Er hat aber öffentlich darüber geschwiegen. Er wollte nicht der meckrige Autor sein, der immer sagt, mein Buch ist mein Buch und der Film ist blöd. Das wollte er nicht.
Aber es bleibt bei dieser einen Verfilmung, trotz zahlreicher weiterer Romane. Der nächste, Die Insel des vorigen Tages.
Der ultimative philosophische Roman.
Sein vielleicht kompliziertestes Werk, aber er kann auch leicht. Baudolino.
Das war wieder 5 Jahre später. Und das war der Schelmenroman schlechthin.
Aber egal, was Eco jetzt schreibt, es wird gedruckt und gefeiert. Preise, Einladungen.
Und jedes Mal hat er eine Gastprofessur oder kriegt er auch Ehrendoktorwürden.
Eco gilt als massentauglicher Intellektueller und er liefert in regelmäßigen Abständen.
Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana, der Friedhof in Prag, Nullnummer.
Also gearbeitet hat er, glaube ich, wirklich wie ein Berserker. Ohne dass man ihm das ansah. Er war ja durchaus ein Lebemann. Er konnte gut essen und gut feiern und er wirkte nicht wie so ein Asket. Das nicht. Aber ich glaube, er hat immer zugearbeitet.
Er schreibt unzählige Artikel. Wöchentlich zum Beispiel im L'Espresso, die letzte Seite.
Wochennachrichtenmagazin, das ist so wie bei uns der Spiegel.
Streichholzbriefe.
Freie Wahl des Themas.
Wie man mit einem Lachs verreist.
Konnte man dort lernen.
Wie man intelligente Ferien macht.
Oder
wie man eine Gebrauchsanweisung befolgt.
Aber er schreibt auch, warum man auf keinen Fall Berlusconi wählen sollte.
Wenn er gefragt wurde, etwa von Journalisten, was sagen Sie zu Berlusconi, wie finden Sie den? Dann hat er sogar manchmal es fertiggebracht, ganz kurz und bündig zu sagen, was fragen Sie mich, der macht seinen Job wie andere Leute auch. Fragen Sie mich doch, was ich von den Leuten halte, die so einen wählen.
Er spielte sein Spiel bis zum Schluss. Er hat dabei wahrscheinlich viel gelacht, gut gegessen und auch viel geraucht. Zum Schluss nicht mehr.
Er hat dann immer rumgekaut auf so einem Ersatzding. Er hat auch mal einen Streichholzbrief geschrieben, in dem er erklärt hat, ich habe jetzt, ich glaube mit 78, wieder angefangen zu rauchen, denn es ist ungesund, nicht zu rauchen, wenn man so alt ist wie ich.
Umberto Eco starb im Februar vorigen Jahres im Alter von 84 Jahren.
Kam sehr überraschend für mich.
Ein Fazit, ein Satz, der bleibt.
Da ist ein ganzer Satz kursiv in der kleinen Rede von William von Baskerville ganz am Ende des Romans.
Der Name der Rose. Die Wahrheit über die Morde in der Abtei ist gelüftet. Alles liegt in Schutt und Asche. Der Held zieht Bilanz.
Da erklärt er seinem Adson, wie die Welt ist. Und dann sagt er irgendwie, dass die Wahrheit in die Welt kommt und dass die Welt dann zu lachen beginnt.
Vielleicht gibt es am Ende nur eins zu tun, wenn man die Menschen liebt. Sie über die Wahrheit zum Lachen bringen. Die Wahrheit zum Lachen bringen.
Die Wahrheit zum Lachen zu bringen, das ist die eigentliche Aufgabe, die wir haben.
Der Kommandant sagte, bravo, junger Mann, kannst jetzt gehen. Hast schön geblasen.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Umberto Eco, der am 5. Januar 1932 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
N. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.